Ich möchte euch heute ein ganz interessantes Land vorstellen. Ein Land, worüber die meisten noch nicht so richtig nachgedacht haben werden, wo die meisten gar nicht wissen, wo es liegt. Es handelt sich nämlich um das Land Bhutan. Ja, das ist auch ein Gas, aber ja, das gibt es auch als Land. Guckt mal, ich zeige euch mal eine Karte, wo ihr den Bhutan findet. Ich kann noch nicht weiterschalten, aber das wird gleich funktionieren. Da seht ihr es. Bhutan ist ein kleines Land mitten im Himalaya, liegt zwischen China und Indien. Es ist tatsächlich relativ klein, ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen. Hat 750.000 Einwohner und ich zeige euch mal ein paar Bilder und ihr werdet mir zustimmen, das ist ein wunderschönes Land. Also wirklich mitten im Himalaya, ganz viel Wasser, ganz viel Wald, rein landschaftlich wirklich ein Land, wo man denkt, da mache ich mal Urlaub. Es ist gleichzeitig ein Land mit einer relativ armen Bevölkerung. Ganz wenig Infrastruktur, ganz wenig Industrie. Die Armut ist sehr, sehr hoch im Bhutan. Was ich eigentlich interessant finde am Bhutan, ist nicht so sehr das Land, sondern die Verfassung des Bhutans. Denn das oberste Staatsziel im Bhutan ist das Glück des Volkes. Das ist tatsächlich so. Guckt mal, in Artikel 9 Absatz 2 steht Folgendes in der Verfassung des Bhutan. Der Staat bemüht sich vor allem darum, jene Bedingungen zu fördern, die das Bruttonationalglück steigern. Der Staat bemüht sich vor allem darum, jene Bedingungen zu fördern, die das Bruttonationalglück steigern. Vielleicht stolperst du und schmunzelst über den Begriff Bruttonationalglück. Geht auf den 4. König von Bhutan zurück. In den 70er, 80er Jahren hat er mal gesagt, das Bruttoinlandsglück, das ist das gleiche wie Bruttonationalglück, ist wichtiger als das Bruttonationalprodukt. Also ihr wisst, Bruttonationalprodukt, die Wirtschaftsleistung eines Landes. Und in Bhutan sagt man, viel wichtiger ist es, dass unsere Leute glücklich sind. Das Bruttonationalglück. Und das ist tatsächlich so, es gibt in Bhutan ein Ministerium für Bruttonationalglück. Es gibt Beamte, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als wie mache ich mein Volk glücklich. Jetzt stell dir mal vor, du wärst so ein Beamter. Was würdest du denn machen? Also du hättest die Aufgabe, dein Volk glücklich zu machen. Was würdest du denn für Gesetze erlassen? Was würdest du denn überlegen und sagen, das machen wir? Weil mal ganz ehrlich, das ist ja die Frage von uns allen. Also jeder von uns möchte glücklich sein. Jeder von uns dreht sich darum, was ist denn eigentlich Glück und wer ist eigentlich zu beneiden? Und wisst ihr was? Die Frage ist ja ganz abhängig von zwei Dingen, von der Kultur und Gesellschaft, in der wir leben und von unserem Weltbild. Lass mich nochmal was zum Bhutan sagen. 73% Buddhismus, 23% Hinduismus. Also ein komplett Erster Faktor, das Wohlbefinden der Seele. Dann kommen 8 andere Faktoren. Und der letzte Faktor ist der materielle Lebensstandard. Und du merkst, ein Volk, was buddhistisch und hinduistisch ist, erst muss es der Seele gut gehen. Okay, wenn du ein bisschen Geld hast, ist auch nicht schlecht. Ihr stellt euch vor, wir würden 9 Faktoren für Deutschland aufstellen. Da ist kein Buddhismus, kein Hinduismus, da ist Materialismus und Atheismus. Und ich wette mit euch, der erste Faktor wäre materieller Lebensstandard. Und vielleicht kommt als 9. Wohlbefinden der Seele. Aber ihr merkt, also die Gesellschaft und unser Weltbild prägt unsere Vorstellung, ja, was ist denn eigentlich Glück? Und das Gleiche ist bzw. sollte bei uns Christen sein. Wenn wir darüber nachdenken, wie kann ich mein Brutto-Nationalglück oder mein Brutto-Personenglück, mein Brutto-Familienglück, mein Brutto-Gemeindeglück steigern, sollten unsere Vorstellungen vom Weltbild der Bibel geprägt sein. Und deswegen beginne ich heute eine Predigtreihe, die wird die ganzen nächsten Monate durchgehen, wo ich mit euch immer wieder diese Frage stellen möchte. Beneidenswert glücklich? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wer wirklich zu beneiden und glücklich zu nennen ist. Und dann ganz klein drunter Einsichten aus dem Buch der Psalmen. Ich möchte mit euch die nächsten Wochen und Monate verschiedene Psalmen anschauen, wo es genau darum geht, wer ist eigentlich beneidenswert glücklich? Vielleicht fragst du dich, warum denn die Psalmen? Das hat einen Grund. Seligpreisungen gibt es nicht nur im Matthäusevangelium von Jesus, sondern Seligpreisungen gibt es auch in den Psalmen. Und Seligpreisungen fangen ja im Neuen Testament immer so an, selig ist. In den Psalmen, und ihr könnt ruhig schon mal Psalm 1 aufschlagen, das erste Wort des Psalters, also des ganzen Psalmenbuches, ist wohl dem oder glücklich ist. Oder ganz wörtlich übersetzt, beneidenswert glücklich ist. Man könnte sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn du so jemand bist. Und es gibt in den Psalmen viele Psalmen, die solche Seligpreisungen sind, die dir zurufen, beneidenswert glücklich bist du, wenn. Warum finden wir solche Psalmen? Weil sie uns ermutigen sollen, leb doch so. Weil sie uns warnen wollen, leb nicht so. Weil sie dir sagen wollen, Stephanus, wenn du glücklich werden willst und wenn du das wirklich werden willst, das heißt, das, was die Bibel verspricht, so wirst du nur glücklich, dann lebe doch so. Ich möchte mit euch die nächsten Wochen 6 Personen anschauen, die in den Psalmen als beneidenswert glücklich vorgelebt haben. Schlagt mal Psalm 1 auf, es ist ein kurzer Psalm, es ist ein bekannter Psalm, aber ich bin mir ganz sicher, der Psalm hat uns mehr als viel zu sagen für heute. Vielleicht sagst du, ja komm, ich bin ein Bibelliebhaber, weiß ich alles. Aber guckt mal, Psalm 1. Beneidenswert glücklich, wer nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber vergeht. Ganz bekannte Worte, wo es viele Lieder drüber gibt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und so weiter. Wenn man den Psalm sich anschaut, dann stehen dort 2 Menschen gegenüber. Auf der einen Seite der Gerechte, auf der anderen Seite der Gottlose. Und Psalmen sind so toll, weil sie so bildlich sind. Und sie sagen, der Gerechte ist wie ein Baum, Vers 3, gepflanzt an Wasserbächen. Der Frevler im Gegensatz dazu ist wie die vertrocknete Spreu. Also das, was du von der Ernte nicht brauchst. Und das wird dann bis in jedes Detail ausgeführt. Ich habe das nur mal hier bildlich vor Augen gestellt. Der blühende Baum ist fest verwurzelt, er ist gut bewässert, er ist nützlich und er ist lebendig. Die Spreu, das krasse Gegenteil dazu, wird vom Winde verweht, ist staubtrocken, nutzlos und ist tot. Und dann auch übertragen auf uns, der Gerechte liebt, hört und tut das Wort Gottes in Vers 2. Und auch hier wieder, Vers 1, der krasse Gegensatz dazu, der Gottlose liebt, hört und tut das Wort der Gottlosen. Und dann endet der Psalm eben genauso gegensätzlich. Der Gerechte bleibt vor Gott bestehen, der Gottlose wird vergehen. Und ihr merkt, das ist schwarz-weiß. Da gibt es nur ein Entweder-Oder. Und wisst ihr, was auffallend ist? Der entscheidende Punkt, also wo sich Gerechte und Gottlose unterscheiden, ist in Psalm 2 die Frage, wie stehe ich zur Bibel? Es ist die Frage, wie stehe ich zum Wort Gottes? Das, worum sich der Psalm dreht, ist Vers 2. Sondern wer seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seine Weisung Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr mal über Spreu und Weizen nachgedacht habt. Wisst ihr, was spannend ist? Spreu und Weizen sind ganz lange ganz eng beieinander. Spreu und Weizen kannst du ganz lange überhaupt nicht voneinander trennen. Und trotzdem kommt irgendwann der Tag, wo es getrennt wird. Und irgendwann kommt der Tag, wo das auch in komplett entgegengesetzte Richtungen getrennt wird. Und so ist das mit uns Christen auch. Spreu und Weizen kannst du Stand heute, auch bei uns, manchmal gar nicht so richtig trennen. Aber Jesus sagt, es kommt der Tag, wo er kommt und die Spreu vom Weizen trennt. Und Psalm 2 sagt, wisst ihr was das Kriterium sein wird? Es ist deine Haltung zur Bibel. Tony Evans sagte mal einen Satz, der den Nagel auf den Kopf trifft. Er sagte mal Folgendes: Für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Sie ist zwar offiziell die oberste Autorität, hat aber in Wirklichkeit nichts zu sagen. Für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Sie ist zwar offiziell die oberste Autorität, hat aber in Wirklichkeit nichts zu sagen. Wisst ihr, was die größte Gefahr heute Morgen ist? Die größte Gefahr ist, dass wir uns zurücklehnen, innerlich lächeln und zu uns selbst sagen, ja, natürlich bin ich ein Bibelliebhaber. Stephanus, ich sitze im Gottesdienst. Ich gehe in den Hauskreis. Stephanus, ich habe vielleicht sogar meine Bibelschule besucht. Ich arbeite in der Gemeinde mit. Natürlich bin ich ein Bibelliebhaber. Die größte Gefahr heute Morgen ist, dass wir die Warnung von Psalm 1 aus einer falschen und überheblichen Selbstsicherheit nicht an uns heranlassen. Weil dieser Satz ist wahr. Ich wette mit euch, fast alle würden sagen, natürlich ist die Bibel die oberste Autorität in meinem Leben. Darum geht es aber nicht. Die Frage ist, hat sie wirklich was zu sagen in deinem Leben? Die Frage ist die Bibel für dich und für mich wie die Königin von England? Wisst ihr, Psalm 1 spricht nicht von einem Bibelfan, sondern von einem Bibelliebhaber. Es geht nicht darum, dass du 20 Bibelübersetzungen zu Hause hast, dass du vielleicht mit deiner Bibel im Gottesdienst sitzt, die einen Goldschnitt hat, dass du theologische Bücher zu Hause hast. Es geht noch nicht mal darum, dass du jeden Tag stille Zeit machst. Versteht mich nicht falsch, das ist alles gut und richtig. Aber die Frage ist, bist du ein Bibelliebhaber? Und Psalm 1 wird uns helfen, diese Frage zu beantworten. Was macht denn eigentlich ein Bibelliebhaber aus? Und zweitens, warum ist er beneidenswert glücklich? Die Bibel für uns nicht nur die Königin von England ist. Ich möchte, dass sie dir und mir wirklich was zu sagen hat und die oberste Autorität ist. Und Psalm 1 macht deutlich, der Bibelliebhaber liebt die Bibel leidenschaftlich. Er liebt die Bibel leidenschaftlich. Und das ist Vers 2. Beneidenswert glücklich ist, wer seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Und wisst ihr, das Spannende ist, dass hier das Wort steht, der seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Hier steht nicht, beneidenswert glücklich ist, wer jeden Tag aus Pflicht die Bibel liest. Wer halt jeden Sonntag in die Gemeinde geht, weil man es so macht. Sondern wer seine Lust hat. Und ich muss euch nicht erklären, was Lust ist. Ihr alle habt Lust, jeder von uns hat Lust. Das ist das, was das Begehrenswerteste ist. Das, wonach man sich sehnt, wonach man verlangt. Das, was man als wertvoll und kostbar sieht. Und Psalm 1 macht deutlich, die Bibel leidenschaftlich zu lieben, meint erstens, die Bibel mehr wert zu achten als alles andere. Ich hoffe, ihr habt mal Psalm 119 gelesen. Ich weiß, der ist lang, der längste Psalm der Bibel. Aber du schaffst es in 20 Minuten locker. Und Psalm 119 macht genau das deutlich. Die Bibel ist mehr wert als alles andere. In Vers 103 steht, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, süßer als Honig meinem Mund. Die Bibel ist mehr wert als Essen. Sie ist mehr wert als Schlaf. Vers 148. Meine Augen eilen den Nachtwachen voraus, um nachzudenken über dein Wort. Vers 72, mehr wert als Reichtum. Die Weisung deines Mundes ist mir lieber als Tausende von Gold- und Silberstücken. Und so geht der Psalm 119 durch alle Bereiche durch und es wird deutlich, die Bibel ist mir mehr wert als alles andere. Wisst ihr, was eine Bibel im Mittelalter gekostet hat? Vor der Erfindung des Buchdrucks unbezahlbar. Keiner von uns hätte sich eine Bibel kaufen können. Nachdem der Buchdruck erfunden wurde, konntest du eine Gutenberg-Bibel für 30 Gulden kaufen. Das klingt nett und niedlich. 30 Gulden ist der dreifache Jahresverdienst. Das heißt, du musstest 3 Jahre arbeiten. Nachdem die Luther-Bibel übersetzt wurde von Luther und das AT und NT zusammen war, das ist die erste Luther-Bibel, musstest du 4 Gulden für die Bibel bezahlen. Also ungefähr 4 Monate lang das, was du erarbeitet hast. Und jetzt kommt der Punkt. Die Lutherbibel war zur Zeit Luthers immer restlos ausverkauft. Und jetzt lasst mich mal eine ehrliche Frage stellen. Ich möchte jetzt nicht deinen Lohnzettel sehen, aber jeder von euch weiß, was du im Monat verdienst. Jetzt rechne das mal 4, dann bist du bei der Lutherbibel. Oder rechne es mal 36, dann bist du bei der Gutenbergbibel. Ihr habt jetzt alle eine Zahl im Kopf. Und jetzt stelle ich dir die Frage. Wärst du bereit, für diese Menge von Geld dir eine Bibel zu kaufen? Ist dir die Bibel so viel wert, dass du 3 Jahre dafür arbeitest und sagst, ich kaufe sie mir? Oder 4 Monate? Und ich weiß, weil es uns so gut geht in Deutschland, die Zahl in deinem Kopf ist enorm hoch gerade. Aber das ist es wert. Zumindest laut Psalm 1. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass du heute die Bibel kostenlos überall kriegst. Aber im Umkehrschluss wird zumindest gefühlt das Wort Gottes wertlos bei uns. Wir achten es nicht mehr, wir schätzen es nicht mehr. Wir würden nicht mehr 4 Monate arbeiten, um eine deutsche Bibel in unserer Hand zu halten. Generationen vor uns ging es ganz anders. Und Psalm 1 macht deutlich, die Bibel leidenschaftlich zu lieben heißt, sie mehr wert zu achten als alles andere. Und es meint zweitens, sich nach der Bibel zu sehnen, und zwar mit allem, was man ist. Wisst ihr, wenn du die Psalmen liest, Psalm 1, Psalm 19, Psalm 119 oder was auch immer, fällt immer auf, hier wird die Bibel nicht zur Pflicht. Hier wird die Bibel nicht zu etwas, was man halt macht, sondern es ist das größte Verlangen, die größte Sehnsucht. Psalm 119, lass mich nochmal einen Vers lesen, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Die Bibel ist eine echte Liebe. Ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, das geht verloren bei uns. Ich rede jetzt von uns Christen, die es jahrelang sind. Der Bibelliebhaber macht Psalm 1 deutlich, liebt die Bibel mehr als alles andere mit allem, was er ist. Ganzheitlich und leidenschaftlich. Ich las vor kurzem eine Geschichte, die tatsächlich so geschehen sein soll, die mich sehr zum Nachdenken bringt, immer wieder neu. Da waren Vater und sein Sohn und der Sohn sagt zum Papa, Papa, ich möchte gern Theologie studieren. Das ist eine tolle Sache, grundsätzlich Theologie zu studieren. Aber er sagte, Papa, ich möchte das an einer ganz normalen Universität tun. Klammer auf, an einer Universität, die natürlich bibelkritische Lehren verbreitet. Und die große Sorge des Papas war, dass das nicht so ganz hilfreich für das Glaubensleben seines Sohnes sein wird. Und der Papa sagte seinem Sohn immer wieder einen Satz, mein Sohn, lass dir Jona nicht klauen. Was meint er damit? Das Buch Jona im Alten Testament ist das Buch, wo Bibelkritik immer am ersten anfängt zu beginnen, weil man sagt, kann überhaupt nicht passiert sein, alles übernatürlich. Vergiss es. Und deswegen sagte der Vater immer wieder, lass dir Jona nicht klauen. Der Sohn ließ sich nicht belehren, ging an die Universität, studierte 5 Jahre Theologie, kam dann zurück. Und die große Frage des Papas war, lieber Sohn, ist Jona noch in deiner Bibel? Der Sohn lächelte den Papa an und sagte, weißt du was, Papa, Jona ist nicht mal mehr in deiner Bibel. Und der Papa sagte, hör auf, natürlich ist Jona in meiner Bibel. Fing an zu blättern und suchte das Buch Jona, blätterte vor und zurück und fand das Buch nicht. Warum fand er es nicht? Bevor der Sohn zum Studium ging, hatte er die 3 Seiten des Jona-Buches aus der Bibel des Vaters geschnitten. Und dann kam ein Satz, der saß. Er sagte zu ihm Folgendes, weißt du was, Papa? Es macht keinen Unterschied, ob ich Jona durch das Studium an einer bibelkritischen Universität verliere oder du dadurch, dass du es nicht liest. Lass mich heute mal die Frage stellen, wie viele Seiten fehlen schon in deiner Bibel? Lass mich mal die Frage stellen, wenn ich was rausschneiden würde oder deine Kinder, würde es überhaupt auffallen? Schon auf die Predigt vom Sonntag. Weil du dort Wort Gottes bekommst. Und zwar mehr als Bundesliga am Samstag, mehr als neue Facebook-Nachrichten, mehr als die neueste Serie auf Netflix oder was weiß ich denn. Empfindest du eine Leidenschaft in Bezug auf die Bibel? Mangelnde Liebe und Leidenschaft zur Bibel, ihr Lieben, lasst uns da ehrlich sein, ist ein Symptom für mangelnde Liebe und Leidenschaft zu Gott.
Vielleicht sagst du jetzt, Stephanus, wie geht das? Lass mich ganz kurz drei Dinge nennen, die mir helfen. Wie geht das? Wie kann ich die Bibel leidenschaftlich lieben? Und wisst ihr was? Jetzt kommt eine Kinderstundenantwort, aber die ist so wichtig wie nur irgendwas. Bete um die Freude am Wort Gottes. Lass mich auch mal fragen, wann hast du das letzte Mal denn dafür gebetet? Wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du heute in den Gottesdienst gekommen bist, hast du heute Morgen gebetet, Herr, schenk mir eine tiefe Freude an dem Wort Gottes, was ich gleich hören werde. Wenn du, was du hoffentlich machst, stille Zeit machst, betest du davor und sagst, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Oder schlägst du auf und sagst, ach, komm, noch 5 Minuten, 2 Verse lesen, zuschlagen, Gott wird es schon segnen. Bete um die Leidenschaft und die Freude am Wort Gottes. Zweitens habe ich mal so genannt, lebe die Liebesbeziehung. Wisst ihr, wenn es um leidenschaftliche Liebe geht, ist das wie zwischen Mann und Frau. Das heißt, man muss Vertrauen aufbauen. Das heißt, man muss Zeit miteinander verbringen. Das heißt auch, man muss Durststrecken überwinden. Ich merke das bei unseren Studenten immer wieder, weil ich eben Altes Testament unterrichte, dass viele da sehr viel Durst empfinden und sagen, Stephanus, aber eine Liebesbeziehung zu leben heißt, auch Durststrecken zu überwinden, trotzdem dran zu bleiben. Und das ist wie in einer Ehe. Wenn man die Durststrecke überwindet, ist es erstaunlich, dass die Liebe wieder kommt. Ist es erstaunlich, dass es auch wieder andere Zeiten gibt. Und das Gleiche ist beim Bibellesen. Lebe die Liebesbeziehung. Und drittens, das hilft zumindest mir enorm, lass dich von anderen bibelbegeisterten Menschen motivieren. Lass dich anstecken davon. Wenn du Menschen siehst, die bibelbegeistert sind, dann sag nicht nur, oh toll, sondern sag, was kann ich davon lernen? Frag, wie machst du das? Aber der Punkt von Psalm 1 ist, der Bibelliebhaber liebt die Bibel leidenschaftlich. Er liebt sie nicht nur leidenschaftlich, er verinnerlicht die Bibel auch zweitens unaufhörlich. Das ist der zweite Teil von Vers 2 und ihr merkt, Vers 2 ist wirklich zentral in diesem Psalm. Beneidenswert glücklich ist, wer seine Lust hat an der Weisung des Herrn, erster Teil von Vers 2. Und jetzt und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Dieses Sinnen meint ein Nachdenken, wörtlich könnte man sogar sagen, ein vor sich hin murmeln. Das heißt, der Bibelliebhaber ist ein Mensch, der Tag und Nacht, und das meint immer und immer wieder, über die Bibel nachdenkt. Und da merkt ihr, ein Bibelliebhaber ist nicht jemand, der früh stille Zeit macht und zuklappt und den Rest des Tages mit keinem Gedanken überhaupt an die Bibel vor sich hinlegt. Ein Bibelliebhaber ist jemand, der immer und immer wieder das, was Gott zu ihm spricht, durch den Kopf sich gehen lässt. Und wisst ihr, das Ziel ist nicht, dass wir Wissen anhäufen. Das Ziel ist es, dass wir so voll von Bibel sind, dass wir so bibelgesättigt werden, dass wir gar nicht mehr anders können, als gottgemäß zu leben. Das Ziel ist einfach, dass der Pegel von Bibel in deinem Leben so voll wird, dass du das, was die Bibel sagt, wie du leben sollst, tust. Das, wo die Bibel schweigt. Und es gibt ja viele Fragen, wo die Bibel nicht explizit sagt, mach dies oder jenes. Aber dass du so voll vom Willen Gottes bist, dass du in Weisheit lebst und wandelst und die richtigen Entscheidungen triffst. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so formuliert. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass wir beim Lesen und Nachdenken über die Bibel etwas Neues entdecken. Es ist ausreichend und viel wichtiger, dass das Wort Gottes uns durchdringt und in uns wohnt. Wenn du heute im Gottesdienst sitzt, wenn du Bibel liest, geht es nicht immer darum, dass du sagst, oh wow, habe ich noch nie gewusst. Es geht darum, dass das Wort Gottes dich neu durchdringt. Es geht darum, dass das Wort Gottes in dir wohnt. Es geht darum, dass der Sättigungsgrad der Bibel in deinem Leben zunimmt. Manchmal frage ich mich, kann man über sowas in einer Gemeinde wie Detmold Nord predigen? Sollte man das? Aber der Gedanke ist ganz schnell vorbei. Weil ich kenne mein Herz. Darf ich dich mal fragen, merkst du, dass der Sättigungsgrad der Bibel in deinem Leben zunimmt? merkst du, dass die Entscheidungen, die du heute triffst, mehr dem Willen Gottes entsprechen als letztes Jahr, als vor 5 Jahren, als vor 15 Jahren. Wie viel Zeit verbringst du wirklich im Nachdenken über die Bibel? Wo beschäftigst du dich Tag und Nacht mit allem Möglichen, aber nicht mit der Bibel? Welche Rolle spielt das Nachsinnen über die Bibel in deiner Ehe? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. In deiner Familie. Der Bibelliebhaber verinnerlicht die Bibel unaufhörlich. Billy Graham wurde am Ende seines Lebens mal gefragt, wenn er noch einmal leben könnte, was würde er anders machen? Und das, was er sagt, ich werde euch das gleich vorlesen, ist beeindruckend. Billy Graham, ein Mann, durch den Tausende zum Glauben gekommen sind. Ein Mann, den Gott auf so erstaunliche Art und Weise gebraucht hat. Aber hört mal hin, was er gesagt hat. Wenn er noch einmal leben könnte, was würde er anders machen? Ich wünschte, ich hätte mehr die Bibel studiert und weniger gepredigt. Viele haben mich immer wieder zum Predigen überredet. Aber ich hätte in dieser Zeit lieber die Bibel studieren und die Predigten vorbereiten sollen. Wenn ich wüsste, dass Jesus in 3 Jahren wiederkommen würde, würde ich 2 Jahre die Bibel studieren und sie dann 1 Jahr verkündigen. Wisst ihr, warum ich das so erstaunlich finde, das Zitat? Weil zu predigen etwas sehr Gutes ist. Aber Billy Graham hat gemerkt, wenn ich nicht die Bibel unaufhörlich verinnerliche, dann ist das nur das Zweitbeste, was ich tun kann, permanent zu predigen. Aber ich brauche das Erstbeste. Und wenn ich nochmal leben könnte, und ich finde das erstaunlich, wenn ich 3 Jahre Zeit hätte, bis Jesus wiederkommt, ich würde 2 Jahre Bibel studieren und dann predigen. Und ich merke, diese Einstellung brauchen wir. Diese Einstellung brauchen wir auch als gestandene Christen und Mitarbeiter im Reich Gottes. Der Bibelliebhaber verinnerlicht die Bibel unaufhörlich. Lasst mich auch hier ganz kurz 6 Ratschläge geben. Wie kann man das machen? Erstens, und das ist alternativlos, lies die ganze Bibel immer wieder. Leute, es gibt da keinen Weg vorbei. Lies die Bibel immer und immer wieder. Ich werde jetzt gleich noch ein paar andere Vorschläge machen, aber hieran kommen wir nicht vorbei. Zweitens, benutze Kugelschreiber und Bleistift. Gerade in unserer Zeit, gerade auch bei jungen Leuten, ich stelle immer wieder fest, man kann gar nicht mehr lesen. Man kann Gedanken, also schon orthografisch, aber man kann überhaupt nicht mehr verstehen, worum es geht. Man kann Gedanken nicht mehr nachvollziehen. Man liest einfach und klappt zu und es ist kein Wunder, dass man nicht den Tag über nachdenken kann, weil man es gar nicht verstanden hat. Nimm dir einen Kugelschreiber, nimm dir einen Bleistift, markiere drin rum, druck dir es aus oder was auch immer, aber versuch dich mit dem Text zu beschäftigen. Drittens, so unmodern wie nur irgendwas, aber so wichtig wie nur irgendwas, lerne Bibeltexte auswendig. Ich schließe mich jetzt nicht mit aus. Mal ganz ehrlich, wer lernt denn noch Bibeltexte auswendig? Ich meine jetzt neu. Nicht, dass du das wiederholst, was du irgendwann mal in deiner Jugendzeit, Johannes 3, Vers 16. Aber wer setzt sich denn hin und sagt, die Bibel ist mir so wichtig, ich lerne neue Texte auswendig? Aber nur dann kommt es in unser Herz hinein. Viertens, schreibe Bibeltexte. Mach dir kleine Zettel, mach dir kleine Post-its oder sonst was. Verteile sie in der Wohnung. Es ist vollkommen egal, wie du es machst. Aber schreib sie ab. Einmal durch die Hand gegangen ist etwas ganz anderes als nur gelesen. Fünftens, und da bin ich so dankbar, in unserer Zeit zu lesen, höre Bibeltexte. Das ersetzt das Lesen nicht. Aber wie toll ist das, dass wir das hören können. Ich kriege jetzt kein Geld für das, was ich mache. Aber wisst ihr was? Die beste Hörbibel ist die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Kostet ein bisschen Geld, ich glaube 60 Euro, aber ist eine wunderschöne Hörbibel, wo mir, obwohl ich Tag und Nacht, nee, nicht Nacht, hauptsächlich Tag mich mit der Bibel beschäftige, da gehen mir manchmal Dinge auf, einfach weil ich es höre. Eine ganz tolle Sache. Oder für Kinder. Natürlich kannst du sagen, so Kids, 15 Uhr werden Bibeltexte auswendig gelernt. Kannst du machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wer von euch Eltern diese CDs von Danny Platt kennt, Bibelverse singend lernen. Eine ganz tolle Sache. Der gute Mann hat nichts gemacht, außer Bibeltexte, so wie sie in der Bibel stehen, peppig zu vertonen. Und unsere Kids rennen durchs Haus, ohne dass Tabea und ich irgendwas machen, und singen Bibel. Und die zwei Dinge sind eine gute Möglichkeit, höre Bibeltexte. Oder sechstens, habe ich mal so genannt, schaue Bibeltexte. In meiner Freizeit, die nicht so üppig ist, aber bin ich in einem Projekt involviert, das sich das Bibelprojekt nennt. Das Bibelprojekt ist eine Arbeit, wir machen immer nur 5 Minuten Filme, entweder über ein biblisches Buch, hier zum Beispiel 4. und 5. Mose, oder ein Thema wie der Heilige Geist. Ihr könnt gerne mal auf www.dasbibelprojekt.de gehen oder bei YouTube eingeben. Ich werde irgendwann die nächsten Predigten auch mal so einen Film zeigen. Aber das Ziel ist, auf der Ebene, wie wir heute kommunizieren, biblische Inhalte weiterzugeben. Und der Punkt ist der, vollkommen egal, wie du es machst, aber finde einen Weg, um die biblische Botschaft unaufhörlich zu verinnerlichen. Ein dritter Punkt. Der Bibelliebhaber gehorcht der Bibel ausnahmslos. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass es schon vor Vers 2 steht. Psalm 1 fängt ja so an. Beneidenswert glücklich ist, wer nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter. Die Bibel zu lieben, die Bibel zu studieren, die Bibel auswendig zu lernen, sich das zu durchdenken, hat immer das Ziel, entsprechend zu leben. Und hier wird deutlich, der Bibelliebhaber ist nicht ein Mensch, der alle Fragen in Bezug auf die Bibel beantworten kann. Der Bibelliebhaber ist in erster Linie ein Mensch, der sich von Sünde radikal fernhält. Wenn du Vers 1 genau anschaust, fällt auf, dass eigentlich dreimal etwas Ähnliches gesagt wird. Aber trotzdem ist das so eine Abwärtsspirale. Wenn da steht, beneidenswert glücklich ist, wer nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Steht dort wörtlich, wer nicht geht nach dem Rat der Gottlosen. Wenn steht, der nicht tritt auf den Weg der Sünde, steht wörtlich, der nicht steht. So eine Abwärtsspirale. Erst geht man auf dem Weg der Gottlosen. Dann steht man auf dem Weg der Sünde. Und schließlich sitzt du oder wohnst du im Kreis der Spötter. Und das macht deutlich, was Sünde ist. Das fängt immer klein an. Man geht erst einen kleinen Schritt auf dem Weg mit. Dann irgendwann bleibst du stehen bei den Spöttern und Sündern und ehe du dich versiehst, sitzt du im Kreis der Gottlosen. Und Psalm 1 sagt, die Bibel zu lieben heißt vor allem, dich konsequent von Sünde fernzuhalten. Habt ihr schon mal gesehen, wie Eskimos Wölfe jagen? Das ist ein bisschen grausam, aber ich erkläre es euch mal. Wenn Eskimos Wölfe jagen, bestreichen sie ein Messer mit Tierblut. Und weil sie natürlich in Gegenden wohnen, wo es kalt ist, gefriert das gleich. Dann nimmt der Eskimo eine zweite Schicht und streicht das Tierblut drauf. Eine dritte Schicht, eine vierte Schicht, eine fünfte Schicht, bis die ganze Klinge voller Blut ist. Gefrorenes Blut und eingedeckt. Der Wolf riecht den Köder, riecht das Blut und fängt an, zu lecken. Und weil das frisches Blut ist, weil er da so ein Verlangen danach hat, leckt er schneller. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und er leckt auch dann noch weiter, als er gar nicht mehr merkt, dass die Klinge schon offen ist. Und er leckt auch noch weiter, als er nicht merkt, dass das Blut, was er leckt, mittlerweile sein eigenes Blut ist. Und tatsächlich sterben Wölfe genau so. Der Eskimo tut nichts, als das Messer so in das Eis zu rammen und mit Blut zu bestreichen. Und weil der Wolf die Bremse nicht findet, weil der Wolf nicht merkt, wo er zu weit gegangen ist, verendet er daran. Ich weiß, dass das ein grausames Bild ist, aber Leute, das ist Sünde. Das ist unser Umgang mit Sünde. Das fängt immer klein an. Das fängt immer bei einem kleinen Lecken an. Aber wir merken nicht, wo die Grenze ist. Beziehungsweise die Grenze ist schon überschritten ganz am Anfang, wenn wir überhaupt auf dem Weg der Gottlosen gehen. Und nicht erst, wenn wir stehen, nicht erst, wenn wir sitzen, nicht erst, wenn wir wohnen. Der Bibelliebhaber gehorcht der Bibel ausnahmslos. Ein echter Bibelliebhaber liebt die Bibel leidenschaftlich, verinnerlicht die Bibel unaufhörlich und gehorcht ihr ausnahmslos. Jetzt wirst du sagen, und das ist beneidenswert glücklich. Oder anders, wenn du morgen deinem Arbeitskollegen oder in der Schule, angenommen du bist nicht in der christlichen Schule, erzählst, so bist du beneidenswert glücklich, ich kann dir sagen, was die sagen werden. Sorry, mein Freund, du bist nicht beneidenswert glücklich, du bist bedauernswert arm. Wenn du so ein Bibelliebhaber bist, bist du ein ewig Gestriger, vor der Aufklärung stehen geblieben, sag mal, wahrscheinlich Intelligenzquotient nicht ganz so hoch und wie auch immer. Aber die Gesellschaft um uns herum würde nicht sagen, beneidenswert glücklich, herzlichen Glückwunsch. Und deswegen lasst mich das ganz kurz machen, das ist nicht der Schwerpunkt der Predigt, aber nur um die Aussage des Psalmes vollständig zu machen, doch, du bist dann beneidenswert glücklich. Der Schwerpunkt lag auf dem, was der Bibelliebhaber ist, aber der Psalm macht genauso deutlich, da könnte man eine zweite Predigt draus machen, dass das beneidenswert glücklich ist. Weil du nämlich erstens selbst verändert und erneuert wirst. Das ist ja das tolle Bild in Vers 3. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Jetzt kennt ihr alle das Bild, ein Baum steht für Leben, für Produktivität, für Standhaftigkeit und Segen. Aber wisst ihr, was mir erst relativ spät aufgefallen ist? Dass hier steht, der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Das heißt, der Baum ist nicht natürlich dort geworden, sondern jemand, und das ist implizit Gott, hat den Baum bewusst, man könnte auch anders übersetzen, transplantiert oder umgepflanzt, von einem Ort, wo kein Segen, kein Leben ist, an einen Ort, wo das Leben sprießt. Und es ist erstaunlich, dass die Wasserbäche hier noch genauer mit Wasserkanäle übersetzt werden sollten. Das sind künstlich angelegte Wasserkanäle. Es gibt zum Beispiel Grabmalereien, das heißt auch zur Zeit, wo der Psalm schon geschrieben wurde, gab es das, dass man künstliche Wasserkanäle, gerade auch in Ägypten, angelegt hat und dann einen Baum an anderen dahin gepflanzt hat. Warum? Weil man wollte, dass Leben sprießt. Und dieses Bild wird jetzt angewendet auf den Bibelliebhaber. Gott, wenn du ein Bibelliebhaber bist, nimmt dich Gott aus einem elenden und unproduktiven und toten Gebiet und pflanzt dich an einen Ort, wo Leben sprießt. Pflanzt dich so, dass du verändert wirst, dass du erfrischt wirst, dass du erneuert wirst, dass du gestärkt wirst. Und wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, wir bekommen das gar nicht mehr mit. Ich las kürzlich einen Leserbrief in einer Zeitschrift, The British Weekly, ist eine Predigerzeitschrift. Und da hat sich ein Leser über die Aufgabe von Predigern beschwert. Ich lese ihn euch mal vor, ist nicht sehr lang. Er schreibt dort Folgendes. Es scheint mir, als ob Prediger ihre Predigten sehr wichtig nehmen und viel Vorbereitungszeit in sie investieren. Klammer auf, vielleicht denkst du das auch immer, wenn ich predige, dass ich das zu wichtig nehme. Aber es ist eine andere Geschichte. Klammer zu. Ich gehe jetzt seit 30 Jahren in die Kirche und habe wahrscheinlich um die 3000 Predigten gehört. Und wissen Sie was? Ich kann mich nicht an eine einzige erinnern. Ich frage mich, ob der Prediger seine Zeit nicht sinnvoller nutzen könnte. Es gab viel Widerstand, viele Leserbriefe, die dagegen geschrieben haben, aber ein Leserbrief als Antwort ist herausgestochen und auch den möchte ich euch vorlesen. Lieber Herr Sowieso, ich bin jetzt seit 30 Jahren verheiratet. In dieser Zeit habe ich ca. 32.850 Mahlzeiten zu mir genommen, die meisten hat meine Frau gekocht. Nun habe ich entdeckt, dass ich mich nicht an das exakte Menü einer einzigen Mahlzeit erinnern kann. Und wissen Sie was? Doch habe ich den starken Eindruck, dass ich ohne diese Mahlzeiten schon längst verhungert und gestorben wäre. Leute, das macht die Bibel mit dir. Du musst nicht nach Hause gehen und denken, wow, du musst nicht nach Hause gehen und die Predigt, die ich vor 5 Jahren gehalten habe, noch wortwörtlich zitieren können. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass das Wort Gottes dich heute am Leben erhält. Heute. Und dass du heute hier sitzt, dass du noch im Glauben bist, dass du zur Gemeinde gehst, dass du zum Hauskreis gehst, das ist doch nicht dein Verdienst. Das ist das Wirken, das Beleben, das Erneuern, der auch bei anderen. Denn der Bibelliebhaber dient anderen zum Guten. Nur ein Gedanke, es fällt auf, dass hier geschrieben wird, der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Die Zusage von Psalm 1 ist, du wirst deine Frucht bringen zu deiner Zeit. Und das Spannende ist ja, die Frucht ist nicht der Baum selbst. Die Frucht essen immer andere. Wenn du ein Bibelliebhaber bist, wirst du anderen zum Guten dienen. Jesus sagt es so, aus dir werden Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Und drittens und letztens, der Bibelliebhaber ist beneidenswert glücklich, weil er von Gott gebraucht und beschenkt wird. Er wird von Gott gebraucht, das wurde im ganzen Psalm deutlich, Gott setzt ihn an einen Ort, wo er Leben schaffen kann. Er setzt ihn zum Segen für andere und er beschenkt ihn auch. Er beschenkt ihn mit Gelingen, Vers 3. Er beschenkt ihn mit Gemeinschaften, Vers 5 ist von der Gemeinde der Gerechten die Rede. Auch in Gemeinschaft mit Gott, Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Also die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und schließlich sogar mit dem ewigen Leben. Weil so endet der Psalm, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber vergeht. Psalm 1 ist der Aufruf, dass die Bibel für dich und für mich nicht die Königin von England ist. Psalm 1 ist der Aufruf, dass wir die Bibel tatsächlich lieben. Und das heißt, sie leidenschaftlich lieben, sie unaufhörlich verinnerlichen und ihr ausnahmslos zu gehorchen. Und dann sagt die Bibel zu, auch Psalm 1 und viele andere Stellen, weißt du was, dann bist du beneidenswert glücklich. Dann bist du wirklich beneidenswert glücklich. Ich möchte euch mit einer Hausaufgabe nach Hause schicken. Nimm dir heute mal 5 Minuten. Setz dich hin und stell dir einfach mal die Frage, bin ich wirklich ein Bibelliebhaber? Leg die Hand auf dein Herz und beantworte sie mal ganz ehrlich. Wenn du feststellst ja, dann danke Gott. Wenn du feststellst nein, dann ändere das. Und das sage ich so einfach, weil es so einfach ist. Dann ändere das. Dann fang heute an, daran zu arbeiten. Dann fang heute an, die Bibel wieder mehr zu lieben und nicht nur zu nutzen. Weil wisst ihr was? Dann bist du beneidenswert glücklich. Und dafür möchte ich gern beten. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht und ich bete darum. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir so von Herzen dankbar, Herr, dass du ein Gott bist, der geredet hat und der noch redet. Du hast geredet, Herr, indem du dein Wort hast schwarz auf weiß aufschreiben lassen. Und du redest heute noch, Herr, wenn wir dein Wort lesen. Du redest so, dass du uns verändern willst, dass du uns beleben willst, Herr, dass du uns zum Guten für andere setzen willst. Herr, du redest so, dass wir eigentlich wissen, wie wir leben und handeln sollen, dass wir dir gehorsam sein sollen, dass wir uns von Sünde fernhalten sollen. Und Herr, wenn ich in mein Leben schaue, und ich glaube, das geht uns allen so, dann stelle ich fest, dass es so leicht ist, dass die Bibel wirklich nur wie die Königin von England wird. Dass wir zwar förmlich sagen, natürlich liebe ich die Bibel, natürlich glaube ich an die Bibel, aber dass sie in unserem wirklichen Leben wenig zu sagen hat. Herr, ich bete darum, dass wir uns nicht leichtfertig heute zurücklehnen und denken, das gilt nicht für mich, sondern ich bete darum, dass du uns zeigst, wo wir Dinge ändern sollen und dass du uns dann eine ganz tiefe und neue Leidenschaft, Herr, zu deinem Wort schenkst. Herr, beneidenswert glücklich sind wir, weil du geredet hast, und beneidenswert glücklich sind wir, weil du uns in Psalm 1 sagst, Herr, wenn du, wenn ich, wenn wir die Bibel lieben, Herr, dann ist das das Beste, was wir tun können. Danke, Herr, dass du uns dabei helfen willst und danke, dass das kein Druck jetzt ist, Herr, sondern dass das echte Liebe ist oder zumindest werden kann. Ich bete darum, dass du uns dabei hilfst, Herr.